Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Sie hören das BVN-Radio.
Ausgabe Januar 2021.
Sie hören das BVN-Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen mit Christiane Ostermeier,
Katja Struß-Oetkel
und Luna Hakim.
In dieser Ausgabe Ihres BVN-Radios hören Sie unter anderem
Fazit 2020, Ausblick 2021, BVN-Geschäftsführer Hans-Werner Lange im Gespräch, Leben in der Kleinstadt und mitten im Leben, ein Porträt eines Paares, Mia, die Gruppe, ein neues Angebot im BVN für junge Leute ab 35. Und Fußball fürs Ohr. Audiodeskription im Stadion und im Radio.
Mehr dazu in dieser Ausgabe. Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN-Radio. Und halten Sie gerne etwas zum Schreiben, zum Beispiel für Telefonnummern, bereit.
Hellseher hätten das Jahr 2020 wohl gleich am 1. Januar wieder zurückgegeben, denkt sich manch einer mit Blick auf die letzten 12 Monate. Und Corona. Doch es war vielleicht nicht alles schlecht. Auch nicht aus der Sicht des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen. Dessen Geschäftsführer Hans-Werner Lange zieht ein Fazit. Themen unter anderem Erhöhung des Landesblindengeldes in Niedersachsen, höhere Pauschbeträge für Menschen mit Behinderung, Inklusion, Rückschlag infolge Corona sowie 25 Jahre pro Senis. Aber auch ein Rückblick auf Langes 35 Jahre erfolgreiche Arbeit für den BVN. Der Geschäftsführer wagt auch einen Ausblick auf das Jahr 2021.
Herr Lange, das Jahr 2020 geht auf sein Ende zu. Die gute Nachricht zum Schluss. Endlich öffnet die Landesregierung ihre Schatulle. Für die blinden Menschen in Niedersachsen gibt's ab Neujahr mehr Blindengeld. Sie haben dafür intensiv, aber immer fair gekämpft und endlich erfolgreich.
Ja, ein Erfolg, mit dem wir vielleicht gar nicht mehr so unbedingt gerechnet hatten. Na klar, waren wir beharrlich dabei und haben auch kontinuierlich drum gekämpft. Aber Sie wissen alle, Corona war auch in der Politik das beherrschende Thema. Und dass wir jetzt in den Schlussberatungen zum Haushalt doch den Erfolg bekommen haben, dass das Landesblindengeld ab dem 1.1. nächsten Jahres erhöht wird, ja, das ist einfach eine tolle Sache. Und ein bisschen war es auch für die Menschen in unserem Verband ein Signal, dass blinde Menschen nicht vergessen wurden und ihnen damit die Teilhabe ein wenig erleichtert wird.
Auch wichtig für Menschen mit Behinderungen, steuerlich ändert sich künftig etwas zu ihren Gunsten. Die Pauschbeträge zum Mindern des Steuerbruttos werden erhöht. Die Steuerlast sinkt damit.
Die Erhöhung der Steuerpauschalen war ja dringend überfällig. Seit Jahren kämpfen wir halt nicht darum. Und jetzt hat es eine massive Erhöhung gegeben, sind ja faktisch verdoppelt worden. Und das, finde ich, ist ein riesiger Erfolg, gerade für die Menschen, die als Behinderte auch berufstätig halt unterwegs sind. Und auch das ist ein riesiger Schritt dazu, dass es behinderten Menschen möglich wird, auch ein Stückchen Teilhabe mehr als bisher verwirklichen zu können.
Corona war in diesem Jahr beherrschend. Ihr Fazit sowohl für den BVN wie auch seine sozialwirtschaftlichen Tochterfirmen, zum Beispiel die Prosenis.
Mit Corona hat ja niemand zu Beginn des Jahres rechnen können. Der Lockdown hat zu erheblichen Veränderungen in der verbandlichen Arbeit geführt, im Bereich Kunst und Kultur oder auch noch wichtiger für uns in der eigentlichen Beratung, blinder und sehbehinderter Menschen. Wir mussten zurückkommen zur klassischen Telefonberatung, die modernen Medien mehr als bisher einsetzen. Aber all die Dinge sind gemeistert worden in den letzten Monaten. In den Einrichtungen kann man sagen, ja, für die Menschen was. Eine riesige Einschränkung. Die Besuche konnten nicht mehr so organisiert werden, wie man das gewöhnt war. Da kann ja jeder zu Besuch kommen, von den Angehörigen auch eigentlich jederzeit. Das war alles nicht mehr möglich. Die Menschen haben sich schon einsam gefühlt. Die Mitarbeiter haben im Grunde ständig mit der Angst leben müssen. Erreicht auch unsere Einrichtung die Pandemie? Das ist in der ersten Phase gar nicht eingetreten. Wir hatten ein funktionierendes Hygienesystem. Wir haben also keine konkreten Fälle gehabt, aber natürlich jede Menge Verdachtsfälle. Und das ist dann für alle ein Wechselbad der Gefühle. Das ist für die Menschen schon eine Riesenbelastung. In der letzten Phase hatten wir dann doch einige positive Fälle in unserer Einrichtung in Kiel. Aber auch da können wir sagen, ist es sehr milde abgelaufen. Unser ganzes Hygienekonzept hat letztlich funktioniert und das in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig.
Was nehmen Sie an Erfahrung mit ins nächste Jahr?
Ja, Corona ist nicht zu Ende. Auch wenn wir uns jetzt schon Gedanken darüber machen, wie und wann können die Bewohner in den Einrichtungen geimpft werden, welche Mitarbeiter haben Interesse daran, sich gleichzeitig auch impfen zu lassen, wie kommen wir möglichst zu schnellen Impfungen auch unserer anderen Mitarbeiter beim BVN oder bei den Verwaltungsmitarbeitern in der Prosenis oder im Fahrdienst. Aber das ist natürlich freiwillig. Zur Impfung wird niemand und kann niemand im Augenblick gezwungen werden. Aber ich hoffe ganz, ganz stark, dass wir durch entsprechende Aufklärungsarbeit viele Menschen motivieren können, doch die Impfmöglichkeit zu nutzen, weil nur über ein dichtes Netz von geimpften Menschen wird es uns letztlich gelingen, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Für die politische Arbeit im Verband warten wir jetzt auf die Vorlage des neuen Entwurfs des Niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetzes. Das ist immer wieder verschoben worden. Jetzt soll es aber demnächst wohl soweit sein. Da wollen wir auch gemeinsam mit anderen intensiv drum kämpfen, dass das Gesetz auch möglichst weitgehend die Erwartungen erfüllt, die wir da reinsetzen.
Beim Forum Artikel 30 Inklusion in Freizeit, Kultur und Sport hieß es im Herbst überspitzt, mit Corona sei die Inklusion um Jahrzehnte zurückgeworfen worden. Ein echter Rückschlag. Wie sehen Sie das?
Ich weiß nicht, ob man das Rückschlag nennen kann. Wir hatten aber auch die Sorgen, dass gerade bei den ganzen Entscheidungen, die zur Bewältigung der Corona-Krise auch politisch notwendig waren, dass behinderte Menschen vergessen wurden. Natürlich ist über die Lebensumstände der Menschen in Einrichtungen nachgedacht worden, aber es ist, glaube ich, weniger darüber nachgedacht worden, welche Probleme jetzt auch zum Beispiel blinde oder hochgradig sehbehinderte Menschen während der Corona-Situation in der Gesellschaft haben. Das Einkaufen alleine macht Probleme, man kann die Abstände nicht so halten. Die Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist alles nicht so einfach. Gerade auch bei vielen Sehbehinderten stört die Maske, weil zum Beispiel die Brillen beschlagen. Da ist, glaube ich, nicht immer so wirklich dran gedacht worden bei den Entscheidungen, die dann gefallen sind. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass die Erfolge, die wir im Bereich der Umsetzung der Inklusion hatten, die sind nicht vergebens, sondern da haben wir die Grundlage dafür geschaffen, dass dann, wenn die Corona-Ängste zurückgehen, das Thema Inklusion wieder den notwendigen Stellenwert einnehmen kann. Und ich glaube aber auch, dass wir bei den Menschen in der Gesellschaft schon in ganz vielen Bereichen das Verständnis geweckt haben, wenn man eine inklusive Gesellschaft gestalten möchte, dass das zum Vorteil aller gesellschaftlichen Bereiche ist. Ich habe da keine Angst, dass das vergebens war. Wir bleiben dran auf jeden Fall und dann wird es auch weitergehen.
Positiv immerhin war nun die verabschiedete Gesetzesgrundlage, der folgend Internetauftritte öffentlicher Anbieter künftig barrierefrei zu gestalten sind.
Grundsätzlich ein großer Erfolg. Uns ist einfach absolut notwendig, dass wir einen barrierefreien Zugang zu den IT-Angeboten bekommen. Diese entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen sind ja über Europa zu uns gekommen. Wir haben das dann in deutsches Recht umsetzen müssen. Das haben wir in Niedersachsen auch in einer Haruk-Aktion so als kleine Zwischenveränderung im Behindertengleichstellungsgesetz getan. Und jetzt müssen wir Stück für Stück sehen, dass dann, wenn in diesen IT-Bereichen Veränderungen durchgeführt werden, auch das Thema Barrierefreiheit berücksichtigt wird. Und da bin ich guter Dinge, dass wir da in den nächsten Jahren Stück für Stück auch wirklich weiterkommen.
BVN-Geschäftsführer Hans-Werner Lange. Nach ein paar Takten Musik fahren wir mit unserem Gespräch fort. Stichwort Jubiläen im Verband, die wohl nachzufeiern sind.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
2020 hätte man im BVN gleich zwei Jubiläen begehen können. 25 Jahre Prosenis. Der Träger von Wohneinrichtungen für blinde Menschen, aber auch SeniorInnen, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft des BVN und schreibt eine Erfolgsgeschichte. Eigentlich genau wie das Engagement des BVN-Geschäftsführers Hans-Werner Lange. Er blickt in diesem Jahr auf 35 Jahre erfolgreiche Arbeit für den Verband zurück.
Herr Lange, die BVN-Tochter Prosenis, Träger von Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen und Senioren, begeht in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Leider ganz ohne Feiern, obwohl das eigentlich berechtigt wäre.
25 Jahre Prosenis ist natürlich ein Grund zu feiern. Im Gedanken haben wir das auch getan, gemeinsam. Aber so die große öffentliche Feier, die konnte so nicht stattfinden. Da müssen wir in den nächsten Jahren mal sehen, dass wir da entsprechende Gründe finden, das auch nachzuholen. Aber 25 Jahre Prosenis ist eine Erfolgsgeschichte. Der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen als Alleingesellschafter hat in den letzten 25 Jahren seine Überlegungen zu Angeboten für Senioren weiterentwickeln und umsetzen können. Ein Meilenstein war für uns die Schaffung von speziellen Einrichtungen für demente Menschen. Das hat einen ganz, ganz großen Stellenwert gehabt. Und wir haben in den letzten Jahren weiterentwickelt die Wohnform für mehrfachbehinderte, blinde und sehbehinderte Menschen, aber auch im Rahmen von ambulanten Wohngruppen. Da ist eine Menge passiert in den letzten Jahren und ich denke, dass wir da auch zukunftssicher aufgestellt sind. Das Bundesteilhabegesetz hat da ja für bessere Teilhabemöglichkeiten für die Bewohner in unseren Behinderteneinrichtungen gesorgt und wir sind jetzt dabei, gemeinsam mit dem Land auch diese Dinge umzusetzen. Da bleibt noch viel zu tun in den nächsten Jahren. Ich bin aber ganz sicher, dass wir damals vor 25 Jahren den richtigen Schritt gegangen sind, für unsere Einrichtungen eine Betreibergesellschaft zu gründen. Und das kann ich heute sagen, war ein großer Schritt, wo vielleicht an einer oder anderen Stelle Ängste mit verbunden waren. Aber heute können wir sagen, es ist absolut richtig und sinnvoll gewesen, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Und heute kann ich mir das Miteinander zwischen Blindenverband und Prosenis gar nicht mehr anders vorstellen, als so, wie wir es im Augenblick leben.
Kommen wir gleich einmal zu Ihrem Leben, wie auch Ihren Erfolgen. 35 Jahre als Geschäftsführer des BVN, auch dank Ihrer Arbeit eines der stärksten Landesverbände der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe. Ein kleiner Blick zurück.
Man wundert sich, wie schnell die Zeit vergeht. Die 35 Jahre sind wie im Fluge rumgegangen. Eigentlich hatte man als junger Mann, ich war damals gerade 28, so das Gefühl, eigentlich ist man schon gut gerüstet für die Aufgaben, die auf einen zukommen als Geschäftsführer eines Selbsthilfeverbandes. Heute muss ich sagen, gut, dass man damals gar nicht gewusst hat, was so tatsächlich alles auf einen zukommt, weil die Wirklichkeit ist doch noch so viel anders als das, was man in der Schule beigebracht bekommen hat oder das, was man sich hat auf der Leitungsebene vorstellen können. Ich kann sagen, es waren 35 wirklich interessante Jahre. Ich habe immer Gelegenheit gehabt, einmal die Selbsthilfe weiterzuentwickeln, aber auch das intensiv voranzutreiben, dass wir aus der reinen Selbsthilfeorganisation auch ein sozialwirtschaftliches Unternehmen geworden sind. Und das, glaube ich, das kann man schon sagen, ist für die Bundesrepublik eine einzigartige Entwicklung im Bereich der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe. Wir sind heute insgesamt in unseren großen Gesellschaften mit rund 3.000 Mitarbeitern unterwegs. Und ich glaube, damit sind wir einer der größten Dienstleister im Bereich des Blindenwesens in Deutschland. Wobei man jetzt fairerweise sagen muss, wir uns von der rein klassischen Aufgabe eines Blindenverbandes, insbesondere wenn es um den Bereich der Betreuung von Senioren geht, schon abgewandt haben, weil wir einfach gesagt haben, wir sind nicht nur für blinde und sehbehinderte Senioren da, sondern die Arbeit machen wir für ältere Menschen insgesamt. Aber im Bereich der klassischen Behindertenarbeit ist es eigentlich bei unserer Aufgabenstellung geblieben. Und da hatte für uns einen besonderen Fokus in den letzten Jahren unsere Sorge um das Wohnen, das Arbeiten von mehrfachbehinderten, blinden Menschen. Da haben wir auch die Prosenis insbesondere weiterentwickelt in der Vergangenheit. Und da, glaube ich, wird es auch weiterhin noch viel zu tun geben. Die Innovationen, die nötig sind, die reißen ganz einfach nicht ab. Aber ich kann einfach sagen, es hat immer Spaß gemacht. Es war immer spannend. Man hat sehr viele Menschen kennengelernt. Und das ist für mich auch mal so ein Augenblick, mal darüber nachzudenken, auch Danke zu sagen. Ich habe immer das ganz, ganz große Glück gehabt, in den Vorständen, mit denen ich zu tun hatte, mit Menschen zu tun zu haben, die bereit waren, diesen Weg mit mir gemeinsam zu gehen. Ob das Dr. Schweckendieck war, als ich angefangen habe, später dann Heinrich Behne oder jetzt über viele, viele Jahre Helga Neumann. Die Zusammenarbeit war immer von einem größtmöglichen Vertrauensverhältnis geprägt. Und das ist einfach absolut notwendig. Ein Verband kann nur gut wachsen und gedeihen, wenn ich das so sagen darf, wenn es zwischenmenschlich funktioniert. Nicht gegeneinander, sondern miteinander zu arbeiten. Und das, muss ich wirklich sagen, war für mich so ein Erfolgsrezept in den letzten 35 Jahren. Das ist immer gelungen. Und das, glaube ich, hat dazu geführt, dass wir heute mit Fug und Recht sagen können, wir sind sicherlich einer der stärksten Blinden- und Sehbehindertenverbände in Deutschland. Ich glaube, das war absolut der richtige Weg.
BVN-Geschäftsführer Hans-Werner Lange im Gespräch. Nach ein paar Takten Musik fahren wir mit unserem Gespräch fort. Stichwort: Was bringt die Zukunft? Wie wird 2021? Schnell, hat jemand eine Glaskugel zur Hand? Hans-Werner Lange verzichtet dagegen auf Spekulieren und äußert im Gespräch mit dem BVN-Radio realistische Erwartungen wie Hoffnung auf ein gutes Jahr 2021. Für den Verband wie für die blinden und sehbehinderten Menschen im Lande.
Wagen wir einmal einen Blick voraus ins Jahr 2021. BVN-Kultur soll wieder auferstehen.
Wir haben ja die Kulturveranstaltungen verschoben, erstmal aufs Jahr 2021. Ich bin schon optimistisch, dass spätestens im zweiten Halbjahr das ein oder andere möglich sein wird. Das finden wir wichtig, weil Kultur immer eine Möglichkeit war für die Mitglieder, dass man sich getroffen hat, dass man sich ausgetauscht hat, mit nicht behinderten Menschen zusammengekommen ist. Das ist eine Strategie, die wir auch in Zukunft fortsetzen wollen. Weiterhin werden wir an unserem Beratungskonzept arbeiten, es immer anpassen an die jeweilige Corona-Situation. Es ist ja nicht nur Negatives passiert, sondern wir haben festgestellt, wie man die modernen Medien einsetzen kann, um Kontakt zu halten zu den Mitgliedern. Wir haben auch wieder gelernt, wie wichtig das Telefon, obwohl das ein ganz altes Medium ja inzwischen ist, um mit den Mitgliedern in Kontakt zu bleiben. Für die Mitarbeiter gilt natürlich das Gleiche jetzt im Augenblick, weil doch ganz viele in Homeoffice sind. Da werden wir mal gucken, wie wir denn diese Erkenntnisse, die wir da gesammelt haben, in unser normales Miteinander mitnehmen können. Also ich denke einfach, dass zum Beispiel ein ganz niederschwelliges Beratungsangebot telefonisch, gerade für ältere Menschen, die nicht mehr so ohne weiteres zu unseren Veranstaltungen kommen können, trotzdem eine wichtige Bedeutung haben und Kontakt zur blinden Selbsthilfe und dazu den Menschen zu behalten, die sie über viele Jahre eventuell schon kennen. Das werden wir sicherlich irgendwo weiter nutzen. Aber wir freuen uns alle darauf, dass man sich Angesicht zu Angesicht wieder gegenüber sitzen kann, dass man wieder gemeinsam zum Essen gehen, mal zum Tanzen gehen kann, überhaupt auch kulturell Dinge machen kann. Ich glaube, da jachten wir alle so hinterher. Aber erstmal müssen wir jetzt sehen, diese schwierige Zeit gemeinsam durchzustehen. Und dann wird der Verband danach alles tun, damit wir möglich vieles von denen werden nachholen können, auf das wir haben in den letzten Monaten verzichten müssen.
Auch für die Prosenes hier in Kirchrode wird's viel Neues geben. Stichwort Neubauten. Wie optimistisch sind Sie, dass alles seinen guten Gang geht?
Ganz optimistisch, sonst hätten wir es nicht angefangen. Naja, der Neubau unserer Wohneinrichtung, ehemals Willem-Mauer-Haus, da ist gerade vor 2 Tagen der Baukran aufgebaut worden. Das Grundstück ist soweit vorbereitet. Und wenn alles normal läuft und es frostfrei bleibt, dann werden da wirklich im Januar die Maurer und die Betonmischer anrücken. Und das wird rund 1,5 Jahre dauern. Entweder im Sommer 2022 oder zum Oktober spätestens wird die Einrichtung fertig sein. Und im Augenblick sind wir natürlich auch schon am Plan, was wird denn aus dem ehemaligen Willem-Mauer-Haus, ein 8-geschossiges Hochhaus, wo wir uns vorgenommen haben, ein Bürogebäude zu schaffen, das zum Teil vom Verband selber genutzt wird. Zum anderen Teil gibt es ein großes Interesse vom Paritätischen Niedersachsen. Damit würden wir ja im Herbst 2022 beginnen wollen. Auch da rechnen wir mit 1,5 Jahre Bauzeit, so dass man sagen kann, wir sind im Frühling 2024 dann auch damit fertig. Und dann wird sich das Erscheinungsbild hier des Verbandes erheblich verändert haben, auch gebäudemäßig. Aber dann sind wir auch erstmal ein ganzes Stück weiter, wenn wir das geschafft haben. Aber da sage ich einfach, das lohnt sich, das muss man anpacken, damit wir uns ja einfach den heutigen Zeiten und den Anforderungen, die wir erfüllen müssen, entsprechend aufstellen.
Blicken wir einmal auf den Blinden- und Sehbehindertenverband. Ihr Erfolg Der Nachteilsausgleich, das Blindengeld wird erhöht. Was ist Ihnen 2021 noch wichtig?
Wir werden weiter daran arbeiten. Die 410 Euro, das ist ein Schritt absolut in die richtige Richtung. Aber das Ziel, was wir erstmal erreicht haben wollen, ist Blindengeld in Höhe von 445 Euro. Da brauchen wir mindestens noch einen Schritt, den wollen wir dann auch gehen, möglichst bald. Was aussteht, ist die politische Prüfung eines Gehörlosengeldes. Und wir sagen, wenn das geprüft wird, dann müsste in Niedersachsen auch mal über ein Sehbehindertengeld nachgedacht werden. Auch da werden wir unseren Fokus drauf legen, mal zu gucken, was können wir da mittelfristig erreichen. Das ist schon eine Riesenbaustelle. Corona wird nicht nur bei uns Menschen Spuren hinterlassen, sondern auch im Haushalt des Landes. Und wir werden erstmal schauen müssen, welchen finanziellen Spielraum wir in den nächsten Jahren im sozialen Bereich überhaupt bekommen werden. Da müssen wir uns rechtzeitig und sehr gut positionieren, um da nicht hinten runterzufallen. Da gibt es auch noch viele, viele andere Baustellen. Innerverbandlich wollen wir ja noch viele Dinge erreichen. Zum Beispiel, dass der Mitgliederschwund, den wir über Jahre hatten, im letzten Jahr mal nicht, 2019, dass das wieder normal wird, dass Mitgliederzahlen steigen und nicht rückläufig sind. Mit großem Einsatz wird um jedes Mitglied gekämpft und da wollen wir natürlich auch für 20 eben, aber auch für 21 und auch für die Jahre danach hoffen, dass wir dann neue Mitglieder dazugewinnen können. Und ich sehe die Chancen dafür eigentlich ganz gut, weil ich glaube, dass wir eine sehr richtige Entscheidung getroffen haben, als wir uns für Blickpunkt Auge als Beratungsstrategie und Beratungskonzept entschieden haben. Und das hat inzwischen positive Auswirkungen. Dafür kann ich nur sagen, Dankeschön an all die, die in der sozialen Beratung insgesamt oder auch bei Blickpunkt Auge mit tun, um Menschen für die Selbsthilfe zu gewinnen.
Im nächsten Jahr wollen Sie mit einer neuen Internetseite herauskommen. Modern, ein Relaunch. Ein Teil Ihrer Verbandskommunikation neben der Zeitschrift Gemeinsam, dem BVN-Radio oder dem Facebook-Auftritt.
Die Internetseite, die neue, den Relaunch, wie Sie es so schon genannt haben, die soll jetzt Anfang des nächsten Jahres an den Start gehen. Wir haben uns viel Mühe gemacht, damit man eine übersichtliche Plattform hat, die aktuell gehalten werden kann. Genauso sind wir aber auch dabei, unsere Printmedien immer wieder zu aktualisieren. Wie kann man noch mehr mit den Lesern zum Beispiel in Kontakt kommen? Wie kann man die Themenvielfalt so interessant gestalten, dass man dann die Verbandszeitschrift auch gerne in die Hand nimmt? Und das Gleiche gilt und hat für mich auch einen hohen Stellenwert, BVN Radio. Da geht es mir schon darum, dass wir in der Fläche uns sogar noch auszuweiten, dass wir aktuelle Themen an den Start bekommen. Und besonders ist wichtig, dass wir dabei auch ein Stückchen Regionalität beibehalten. Mir ist wichtig, dass wir an allen diesen Formen festhalten wollen. Wir brauchen heute einen Medienmix. Auch die sozialen Medien spielen heute eine Riesenrolle. Die werden wir noch intensiver nutzen müssen als bisher, dass man die Möglichkeiten, wahrgenommen zu werden, so optimal wie irgend möglich einsetzt. Und da kann man nur besser werden. Aber ich glaube, wir waren noch nie im Medienmix so breit aufgestellt wie im Augenblick. Und daraus würde ich erstmal schließen, wenn wir es gut machen, haben wir damit auch die besten Chancen, Gehör zu finden.
Mal persönlich nachgefragt, mit Blick auf das nächste Jahr, ist das Glas halb leer oder halb voll?
Für mich ist es immer halb voll, sonst glaube ich, hätte ich den Verband nie so positiv weiterentwickeln können, wie das in den letzten Jahren passiert ist. Es gibt immer mal Rückschläge, wo man dann denkt, musste das jetzt sein und warum geht es so langsam? Aber das lernt man dann, das gehört einfach dazu, wenn man Dinge bewegen will, dann geht es mal hoch und mal runter. Aber ich bin beim BVN ganz sicher, der eingeschlagene Weg, das war der richtige. Insofern wird das Glas, hoffe ich, immer voller. Ich bin für 21 optimistisch, denn im Augenblick, glaube ich, das Jahr 2020, das möchten wir alle nicht das zweite Mal erleben. Also ich hoffe ganz, ganz stark, dass durch die Impfungen das Jahr 2021 ein normaleres Jahr wird für uns alle. Und auch wir haben uns hier ja immer auferlegt, Kontakte so wenig wie möglich. Und ich hoffe ganz, ganz stark, dass wir das im nächsten Jahr wieder werden anders machen können.
Herr Lange, das BVN-Radio dankt für das Gespräch.
Der BVN-Geschäftsführer Hans-Werner Lange im Gespräch. Zu allen Fragen rund um das Geschehen im BVN erfahren Sie beim Verband in Hannover sowie sein Regionalverein bei Ihnen vor Ort. Sie arbeitet in einem Schloss im Finanzamt, in einer Kleinstadt nähe Hannover. Er in der Landeshauptstadt als Leiter einer Geschäftsstelle der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe. Sie ist stark sehbehindert, er ist blind. Beide bewohnen als Patchwork-Familie eine Doppelhaushälfte am Rande Stadthagens im Schaumburger Land. Ihr BVN-Radio hat die beiden besucht.
Nordwestlich des Marktplatzes der 22.000 Einwohner beherbergenden Kleinstadt Stadthagen im Schaumburger Land bei Hannover liegt ein Grundstück mit großem gepflasterten Hof. Darauf U-förmig angeordnet, links ein Gartenhäuschen, rechts einige Garagen, hinten zwei Doppelhaushälften. Als ich das Grundstück betrete, höre ich eine Männerstimme rufen, wer ich sei, wo ich hinwolle und dass man hier aufeinander Acht gebe. Meine Antworten waren wohl okay. Ich klingele am Eingang des linken Häuschens. Katrin Lüdecke öffnet und führt mich in einen großen, zweigeteilten Raum. Wohnzimmer mit breiten Sofas und großem Flachbildfernseher sowie der üblichen Unterhaltungselektronik. In der Ecke knistert und blubbert ein metallener Ofen und liefert Wärme und durch das Glas seiner Tür heimeligen Feuerschein. Die Küche wird beherrscht von einem langen, breiten Tisch und bietet alles, was moderne Küchen heute haben. Lüdecke hat eigens Markierungspunkte an die Schaltelemente des Induktionsherdes angebracht.
Damit auch mein blinder Partner damit klarkommt. Ja, da verschieben sich auch mal Töpfe und man muss auch nochmal nachjustieren, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kommen wir ganz gut klar. Bei meinem Partner ist vieles dann aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann korrigiere ich das halt nochmal eben schnell.
Ihr Lebenspartner Andreas Mangelsdorf fügt launig hinzu.
Außerhalb des Protokolls, Ordnung und ich, ne? Wir vertragen uns nicht gut. Also Katrin, muss schon immer korrigieren. Ich weiß immer, wo ich es hingelegt habe in der Regel.
Auf mein geschildertes Erlebnis eben, die aufmerksame Stimme draußen auf dem Hof, lächelt Lüdecke leicht und meint, hier passe jeder auf jeden auf.
Und das ist auch wirklich, wirklich schön. Wir können auch jederzeit zum anderen hingehen, wenn irgendwelche Probleme sind. Das gefällt mir einfach sehr, sehr, sehr gut.
Wenn man hier Samstag auf den Markt geht, ja, so 10 Meter weit kommen wir, dann spricht einen der Nächste an. Und es ist das Schöne, dass man halt sich kennt. Wir haben hier direkt gegenüber eine Bäckerei. Also das hat schon so ein bisschen Dorf-Flair. Das finde ich sehr entspannt eigentlich.
Andreas Mangelsdorf macht mir mit einem ultra-hippen Kaffeeautomaten erstmal einen heißen Cappuccino.
Also die Kaffeemaschine ist über App steuerbar oder auch über Alexa. Das funktioniert also sensationell.
Ja, wenn's nach ihm ginge, könnte noch viel mehr Technik das häusliche Leben smarter machen.
Ich liebe ja Spielzeug für Männer, ne? Und da ist ja diese Kaffeemaschine prädestiniert für. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, die Kaffeemaschine zu finden. Also unsere ist von Siemens, das darf man wirklich mal an der Stelle sagen. Was mich richtig begeistert, ich kann bei dieser Kaffeemaschine wirklich alles selbst machen. Auch das Reinigungsprogramm, das macht die App mit, auch von DeLonghi. Damit wir gerecht bleiben, gibt es auch schon welche mit App steuerbar. Und das habe ich oben mit dem Drucker, das kann ich prima bedienen, auch mit App. Ich habe zum Beispiel draußen einen Weber Gasgrill, der hat einen Grillthermometer, das steckt man ins Fleisch. Und dann sagt man der App, bitte, das ist ein Rindersteak, das möchte ich gern bitte medium rare haben und dann zwitschert das Thermometer, wenn es die entsprechende Temperatur erreicht hat.
Nur der Kühlschrank spricht noch nicht selbstständig mit dem Einzelhandel und gibt auch keine Liste fehlender Lebensmittel durch.
Nein, auf gar keinen Fall.
Neben der Kaffeemaschine hilft Alexa die Sprachsteuerung auch noch bei Musik und Hörbücher hören. Und im Zimmer von Lüdekes Sohn steuert sie das Licht auf Zuruf.
Ich fände das auch ganz toll. Licht. Also mir schwebt zum Beispiel vor, ich möchte gerne die Heizthermostate über App bedienbar haben. Die soll schon noch ein paar Dienstleistungen übernehmen.
Wo Andi das Thema Heizung anspricht, mein Sohn wird nicht immer bei uns im Haus wohnen. Und dann sind wir einfach nur noch sehbehindert und blind. Und dann muss auch zum Beispiel eine Heizung über App steuerbar sein, damit wir es auch bedienen können. Das macht schon Sinn für mich.
Die Doppelhaushälfte ist in zwei Wohnungen aufgeteilt.
75 Quadratmeter auf jeder Ebene. Hier im Parterre hat man die Wohnküche, ein Schlafzimmer und ein Kinderzimmer, Badezimmer natürlich. Im ersten OG hat man zwei Kinderzimmer, eine Küche, ein Badezimmer und ein Arbeitszimmer. Und uns steht dann noch der Keller zur Verfügung. Wir sind generell immer zu dritt. Und alle 14 Tage haben wir noch Andis Kinder hier, dann sind wir mit 5 Leuten hier.
Da stellt sich natürlich die Frage, wer macht eigentlich die Hausarbeit? Für einen blinden Mann,
Eine sehbehinderte Frau, beide berufstätig, mag das herausfordernd sein, wird aber hier pragmatisch gelöst.
Also ich habe zweimal die Woche eine Putzfrau, die für 2 Stunden kommt. Durchsaugen macht meistens Andi und den Rest so Oberflächen abwischen, das mache ich meistens. Vor allen Dingen ist es auch so, dass wir beide 40 Stunden arbeiten und wir es dann beide nicht einsehen, dass der eine dann sich noch den ganzen Abend in die Küche stellt und alles alleine machen muss, sondern da ist es uns wirklich auch ein Anliegen, das zusammen zu machen, auch zusammen einzukaufen oder zusammen Wäsche aufhängen. Das sehen wir schon so, dass wir das gemeinsam machen.
Unbedingt. Oder wir kochen auch unheimlich gern zusammen. Ich bin ja eher so der Ausprobierer generell im Leben. Und Katrin ist immer so, ach, das, was ich kenne. Irgendwann sagt er immer so, komm hier, armer Chefkoch oder was auch immer. Und jetzt probieren wir das einfach mal aus und haben schon tolle Rezepte entdeckt, die wirklich auch Spaß machen, wo wir dann auch sagen können, zu Freunden, Bekannten, koch das mal, ist total lecker. Also das ist halt einfach, weil das hier so ein geselliger Raum ist mit allem. Ne? Man hat durch den Kamin diese gemütliche Wärme. Selbst wenn jemand im Wohnzimmer auf der Couch sitzt, man ist ja immer beieinander, muss man natürlich auch die Küche immer ein bisschen aufgeräumt halten, aber das macht es halt einfach total gemütlich. Und so sitzen wir hier manchmal und schnippeln und quatschen oder hören Hörspiel nebenbei. Aber das machen wir schon eigentlich gern zusammen.
Auch die Frage rund um den Ofen ist geklärt.
Andi wirft mal ein Stück Holz rein, aber das kann ich verstehen, ist ein bisschen tricky und das mache meistens ich auch den Ofen sauber. Dafür bin ich zuständig.
Nein, wir kriegen das Holz schon in Stücken geliefert. Das ist eigentlich ganz toll. Haben wir bei uns draußen liegen und dann holen wir immer im großen Korb ein bisschen Holz rein und dann haben wir es einen ganzen Abend schön kuschelig.
Da könnte man also öfter auf der Couch liegen und den Fernseher laufen lassen. Moment mal, blind sein und Fernsehen? Geht das?
Ja, denkt unser Fernseher auch immer. Also wenn ich den Fernseher bediene, erschreckt er sich. Also dann höre ich mir lieber mal einen guten Podcast an, als mir dann einen Film anzugucken. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht gucken kann, sondern mich interessiert das meistens nicht, was da im Fernsehen läuft. Weil das, was ich spannend finden würde, das läuft zu einer Zeit, bei uns klingelten, wenn ich nicht hier im Homeoffice bin, um 5:30 der Wecker. Also kann ich abends um 11 keine Dokumentation mehr gucken. Das würde ich vielleicht machen und somit bleibt er einfach meistens aus.
Wenn ich wirklich mal Filme gucke, dann ist es ganz viel, dass ich das mit Audiodeskription gucke, weil es mir dann einfach die Sache leichter macht.
Hier hat sich gerade auch der BVN eifrig bemüht, die Sender und besonders auch den NDR anzuhalten, diesen Service mehr und mehr anzubieten.
Definitiv. Und das ist auch gut so.
Das Wohnzimmer ist nun im Dezember vorweihnachtlich dekoriert. Und es hängen auch Bilder an den Wänden.
Ich finde es immer ganz schrecklich, wenn ich in einen Haushalt bei Blinden reinkomme, wo keine Bilder an den Wänden hängen. Ich brauche Deko, ich brauche auch Blumen auf den Fensterbänken. Und ich versuche, mein Haus ein bisschen weihnachtlich zu gestalten. Und das gefällt mir immer ganz gut.
Immerhin hat die 45-Jährige noch einen kleinen Sehrest, im Gegensatz zu ihrem Lebensgefährten.
Bei mir, das linke Auge ist eigentlich nur hell-dunkel und auf dem rechten Auge habe ich überhaupt kein Gesichtsfeld. Das heißt, ich kann nur punktuell schauen, aber damit ziemlich weit. Und das ist mein Riesenvorteil. Also wenn man sich das vorstellt, so eine Zeitung vor sich zu haben, könnte ich 2 kleine Buchstaben im Gesichtsfeld haben von meinem rechten Auge und das linke Auge ist zur Dekoration.
Ich bin schon immer Perfektionist gewesen im Leben, habe gesagt, entweder ganz sehen oder gar nicht. Habe mich dann mit 6 Jahren für gar nicht entschieden. Ja, okay, ich muss zugeben, ich wurde entschieden. Also ich sehe wirklich nicht mal mehr hell und dunkel, ich sehe wirklich gar nichts.
Katrin Lüdecke ist vor 2 Jahrzehnten aus der Landeshauptstadt ins 40 Kilometer südwestlich gelegene Stadt Hagen gezogen und bereut es augenscheinlich nicht.
Das ist für mich eine wirklich tolle Stadt. Durch die Arbeitskollegen habe ich hier einen Freundeskreis, durch die Nachbarn habe ich einen Freundeskreis. Dadurch, dass mein Kind hier Kindergarten, Schule. Das ist alles sehr, sehr familiär. Jeder grüßt sich. Das ist schon schön.
Ein Mobilitätstraining half der Sehbehinderten damals beim Kennenlernen der Stadt und ihren Wegen. Eine Hilfe, die angesichts der angespannten Mangelsituation auf dem Markt der Reha-Lehrer mehr und mehr zum Luxus wird.
Und vieles habe ich mir jetzt hier im Laufe der Zeit dann selbstständig beigebracht, beziehungsweise dann mal mit Kollegen.
So ist Lüdecke ein recht barrierearmes und freies Leben möglich. Einzig die Verkehrslage hier erschwert das Leben. Der Busfahrplan ist eher grottig.
Weil das quasi nicht stattfindet.
Bis zum Bahnhof braucht Lüdecke zu Fuß etwas mehr als 10 Minuten. Zum Marktplatz ca. 15 bis 20 Minuten, wie auch zu ihrer Arbeit.
Du brauchst dich hier nicht auf Busse verlassen, dann bist du verlassen.
Überhaupt sollte man wohl besser hier alles zu Fuß erreichen, glaubt man Mangelsdorf.
In der Stunde 3 Busse morgens, also die fahren in 5 Minuten Abständen, aber die gleiche Strecke.
Ja.
Zum Zopp und fahren von dort aus weiter. Die nächste Bushaltestelle ist hier 500 Meter entfernt. Also da bin ich fast schon zum Bahnhof gelaufen. Und selbst wenn, ich würde hier gar nicht von hier aus zum Bahnhof kommen.
Keine Chance.
Die Innenstadt ist auch nur durch den Zug angebunden. Okay, da bist du relativ schnell. Aber wenn du zum Beispiel von ein bisschen weiter nach dahin zur Stadt willst, hast du gar keine Chance. Kommst du gar nicht hin?
Nein.
Und am Wochenende schon mal gleich gar nicht. Also das ist ja gruselig.
Also Augen auf bei der Wahl des Wohnortes, scheint Katrin Lüdecke empfehlen zu wollen.
Deswegen bin ich wirklich so in die Mitte von meiner Arbeitsstelle und vom Bahnhof gezogen, damit ich tatsächlich alles zu Fuß machen kann.
Und Gleiches gilt wohl auch für das tägliche Einkaufen.
Ich habe Einkaufszentren, wenn ich nach links gehe, 500 Meter entfernt, wenn ich nach rechts gehe, 500 Meter entfernt. Das ist nahezu perfekt. Also ich habe mir das jetzt hier so eingerichtet, dass ich damit sehr gut zurechtkomme.
Jüngst hat ein neues Einkaufszentrum eröffnet mit vielen neuen Möglichkeiten.
Das war sensationell. Wir hatten nämlich Besuch von einem Freund und der ist mit uns durch den Aldi gegangen und hat gesagt, ob er uns das Audio deskripieren darf. Und der hat uns wirklich alles beschrieben, welche Teewurst wo liegt, wo Getränke sind. Wir waren bestimmt geschlagene 2 Stunden in diesem Aldi, aber das hat sich für mich richtig gelohnt, weil ich jetzt hingehen kann und zugreifen kann. Und wir machen es tatsächlich so, Andi und ich, dass wir gerne morgens sofort um 7 Uhr unseren Großeinkauf machen, weil dann die Verkäufer da sind und auspacken und wir dann nochmal ganz schnell was nachfragen können. Da ist ja kaum Leute unterwegs und wir haben dann entweder einen Trolley oder einen Bollerwagen, kommt auf die Größe des Einkaufes an und das funktioniert super.
Mit App auf dem Handy und Easy Shopper Einkaufswagen geht das grundsätzlich auch für sehsinneseingeschränkte Menschen ganz gut.
Dann kann man die Produkte selber scannen, in seine Tüte packen und dann mit Karte bezahlen. Oder wahlweise mit dem Handy. Mehr kontaktlos geht nicht. Aber das muss ich erst noch richtig üben.
Allerdings kein Wein ohne Wasser. Statt Hagen erleidet auf manchen Feldern wohl ein langsam schleichendes Siechtum.
Zum Beispiel Klamotten kaufen. Dafür muss man tatsächlich entweder nach Hannover oder nach Minden fahren. Wobei Minden mir da fast schon noch ein bisschen besser gefällt. Die Innenstadt von Stadthagen, die stirbt so ein bisschen aus. Das ist sehr schade. Viele, viele, viele Geschäfte stehen leer. Das hat aber nicht nur was mit Corona zu tun. Es gehen immer mehr Arbeitsplätze weg und deswegen ist es einfach sehr traurig. Wir hatten noch vor 10 Jahren Coca-Cola hier. Wir haben Fossia Autositze hier gehabt. Das ist alles jetzt weggebrochen.
Da könnte sie ihre Arbeitsstätte vielleicht ein klein wenig entschädigen. Die Kauffrau für Bürokommunikation hat früher als Sekretärin in einem kleinen Büro in Hannover gearbeitet. Heute verdient sie ihr Einkommen in einem 4-flügeligen Prachtbau. Es sei laut Handbuch der Kunstdenkmäler ältestes und wohl einflussreichstes Baudenkmal der Weserrenaissance. Das ehemalig fürstliche Schloss Stadthagen ist heute Sitz der Steuerbehörde.
Ich bin Telefonistin im Finanzamt in Stadthagen, arbeite meine 40 Stunden dort. Auch leider nicht im Homeoffice, sondern ich darf jeden Tag zur Arbeit laufen.
Neben der Tätigkeit als Telefonistin hat sich Lüdecke noch andere Aufgaben im Finanzamt gesucht.
Bei mir ist es halt so, dass ich neben dem Telefonieren auch für das Bücherverzeichnis im Finanzamt zuständig bin, dann die ganzen Zeitschriften verwalte, verschicke, verteile und auch die einkommenden schriftlichen Einkommensteuererklärungen scanne und für die elektronische Verarbeitung vorbereite. Ich habe zugesehen, dass ich mir Arbeit dazu hole und wenn die Telefonanlage nicht an ist, dass ich dann andere Arbeiten machen kann.
Gerade öffnet sich die Küchentür. Ein schlanker, hochgewachsener junger Mann tritt ein, holt sich etwas aus dem Kühlschrank. Man muss schon zu ihm aufschauen. Seine Mutter stellt ihn nicht ganz ohne Stolz vor.
1,96. Das ist mein Sohn, ja. Der ist 17 Jahre alt und ist im 2. Ausbildungsjahr zum Land- und Baumaschinenmechatroniker. Das macht er auch hier in Stadthagen bei einer Firma, die nennt sich MBN, Baumaschinentechnik.
Na, immerhin gibt's hier vielleicht doch noch einige moderne Arbeitsplätze, möchte man meinen. Seinen Arbeitsplatz hat Andreas Mangelsdorf, eigentlich ausgebildeter Physiotherapeut, heute als Geschäftsstellenleiter des Regionalvereins Hannover im BVN. Routiniert pendelt der 44-Jährige täglich in die Landeshauptstadt.
Also ich fahre ja schon ganz lange eigentlich immer weite Strecken. Also ich habe 2000 angefangen nebenbei zu arbeiten, da bin ich schon 1,5 Stunden zur Arbeit gefahren. Dann habe ich 2008 ja in Gerden gearbeitet, bin von Hannover nach Gerden gependelt, ebenfalls 1,5 Stunden pro Strecke. Und insofern ist es jetzt für mich nichts Ungewöhnliches. Das gibt mir die wunderbare Möglichkeit, Zeit, mal wieder Podcasts zu hören oder Hörbücher oder natürlich schlafen, je nachdem. Ist manchmal stressig, weil man halt immer auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen ist. Aber da geht's, glaube ich, ja den Menschen wie den Leuten. Ne? Das ist ja für alle das Problem, wenn man mit den Öffis zur Arbeit fährt. Dann muss man halt immer punktgenau sein. Das ist manchmal auf Arbeit jetzt in der Geschäftsstelle auch schwierig. Wenn das Telefonat nicht pünktlich zu Ende ist, dann fährt man halt erst eine halbe Stunde später. Das ist so.
Gerade da nervt alltäglich die miese Anbindung mit Bussen in Stadthagen.
Und gerade wenn es dann morgens richtig aus allen Knopflöchern gießt. Also wir haben auch schon dann morgens mal ein Taxi gerufen. Habe ich gesagt, wenn ich da zum Bahnhof laufe, dann bin ich durch.
Immerhin, außerhalb der Busfahrzeiten unterstützt der Landkreis Schaumburg schwerbehinderte BürgerInnen und Ruheständler durch Gutscheine für anteilig bezahlte Taxenfahrten. Ein gutes halbes Jahr wohnt Mangelsdorf nun hier in der Doppelhaushälfte der Kleinstadt. Sein Umzug aus Hannover fiel in die Zeit des Frühlingslockdowns infolge Corona. Ein Tag, der beiden wohl ewig im Gedächtnis bleibt.
Man hat also mit dem Landkreis Schaumburg telefoniert, mit dem Landkreis Hannover telefoniert. Brauchen wir eine Sondergenehmigung? Haben wir alles Gott sei Dank nicht gebraucht. Dann haben wir den Tag des Umzuges, da kommt auch noch Schnee. Boah, irre. Dann sind wir mit zwei Anhängern unterwegs und auf einmal fährt Polizei hinter uns, wo wir dann gedacht haben so, oh, was geht jetzt? Das war also so anstrengend.
Das war lustig, weil wir hatten ja eigentlich nichts falsch gemacht. Ne? Ich hatte bei der Stadt angerufen, die haben gesagt, ja klar, Sie müssen ja umziehen, die Wohnung ist gekündigt. Ne? Und nur weil jetzt Corona dazwischen kommt, können Sie ja nicht sagen, so ich bleibe da noch länger drin. Und dass Sie da Leute brauchen, sagt, Sie können ja nicht Ihre Möbel auf dem Handwagen laden und dann von Hannover nach Stadthagen fahren. Aber trotzdem, da war die Polizei hinter einem und auf einmal bist du so, oh Gott. Und ne, aber die sind dann abgedreht. Und dann hat man zwischendurch noch festgestellt, dass der eine Wagen, den wir hatten, kein TÜV hatte. Es war ein chaotischer. Aber wir haben das Beste draus gemacht und hatten dann sogar noch Spaß. Katrin hat mich gefragt, was sie tun soll. Ich sagte ihr, geh rein kochen.
Humor ist den Lebenspartnern nicht fremd. Das merkt man und es scheint ihnen das Leben zu erleichtern. Beide gehen gerne auf Reisen. Lüdecke mag die Aura Hotels und Mallorca. Mangelsdorf liebt dagegen die Türkei, das Essen und er schätzt die Gastfreundschaft der Menschen dort.
Ja, wenn man das dann wieder kann, ist das immer mal eine Reise wert. Da kappeln wir uns auch so ein bisschen. Mallorca versus Türkei.
Letztes Jahr waren sie auf Kreuzfahrt.
Also ich bin ja das erste Mal auf Kreuzfahrt gewesen und das hat mich wirklich völlig beeindruckt und das war richtig toll und barrierefreier geht es, glaube ich, tatsächlich nicht.
Dabei haben die beiden selbstständig die Innenstadt von Barcelona besichtigt.
Das ist ein kleiner Tick von mir. Wenn ich in einer Stadt bin, wo es U-Bahn gibt, muss ich U-Bahn fahren. Und ich habe dann gesagt, komm Katrin, wir fahren jetzt los, haben uns dort die Sagrada Familia angeguckt und mussten dann an so einem großen U-Bahn-Punkt umsteigen, wie es in Hannover den Kröpke gibt, gibt's dort auch und hatten aber nur 5 Minuten Zeit. Und da habe ich gesagt, komm, das schaffen wir. Und es hat alles relativ gut geklappt.
So bedeutete es für Mangelsdorf auch kein Problem, sich auf das Leben in Stadthagen einzustellen.
Also ich sag mal so, ich komme ja aus der schönsten Stadt Deutschlands, ne, aus Leipzig, ich wollte es nur anbei noch mal bemerkt haben. Und ich bin ja Großstadt gewohnt. Ich muss aber zugeben, mit zunehmendem Alter, ich möchte, glaube ich, jetzt nicht mehr in Hannover wohnen.
Ach ja, und das Kennenlernen von Orten und Wegen, Mangelsdorf zeichnet sich im Geiste quasi einen Stadtplan im Kopf.
Ich kann mir Wege total gut merken, das heißt einmal gegangen. Wichtig ist aber alleine gegangen, dann sind sie drin. Also ich lasse mich gern irgendwo hinbringen und mache dann den Rückweg alleine, weil dann kann ich mir meine Merkmale suchen und dann ist das eigentlich abgespeichert. Ich merke mir wirklich immer, wo Sachen stehen. Und es ist immer witzig, wenn wir einkaufen gehen und wir suchen was. Katrin ärgert sich immer, dass ich es immer vor ihr finde. Und insofern habe ich mein letztes Mobilitätstraining gehabt 2007, als ich nach Hannover gezogen bin, auch mit Frau Weishaupt. Und hier in Stadthagen ist quasi meine Mobilitätslehrerin die Katrin. Und dann wurschteln wir uns alleine durch.
Vorteilhaft sei, sagt der Neustadthagener, dass es hier viel Land und Ruhe gäbe.
Es gibt hier in Stadthagen beispielsweise den Wall, war früher wahrscheinlich mal die ursprüngliche Stadtbegrenzung. Und das ist sehr, sehr schön. Ich laufe da mal sehr, sehr gern lang, weil es ist doch straßennah, aber trotzdem mit viel frischer Luft, mit viel Grün. Es ist halt nicht so wuselig wie in Hannover, ne? Auch die Geschäfte, solange sie noch da sind, ist halt auch überschaubar und es ist nicht so Gedränge. Ich habe manchmal auch das Gefühl, man ist untereinander noch ein bisschen aufmerksamer. Wir laufen von hier aus eine Viertelstunde, sind in der Innenstadt. Da hast du alles, was man braucht, Restaurants, Eisdielen, Drogerie, Supermarkt, da ist eigentlich alles da noch. Und das ist toll.
Für Bewegung in der Freizeit gibt's das Tropicana, etwa 15 Minuten fußläufig entfernt.
Das ist ein Freizeitbad, das ist super schön, auch gerade wer noch Seerest hat, aber auch als Blinder kommt man da recht gut zurecht. Dort ist eine riesige Saunalandschaft, die kann man sich dazu buchen und wir sind da mit den Kindern sehr, sehr gerne.
Und auch kulturell, fügt Mangelsdorf hinzu, zeige sich das Schaumburger Städtchen lebendig.
Es gibt eine gar nicht so ganz kleine Kulturszene. Also wir haben hier zum Beispiel einmal im Jahr ein Weinfest. Ist auch eine sehr schöne Location, wenn man die Wespen dann noch weglassen könnte. Es gibt einen funktionierenden Schützenverein. Also es gibt wirklich doch hier mehr, als man manchmal so denkt. Wir haben auch einmal im Jahr einen Rummel hier sogar.
Nein, zweimal im Jahr sogar. Cool. Frühling und Herbst. Also daher, Stadthagen versucht wirklich viel zu machen. Wir haben Sportvereine, wir haben Behindertensportvereine. Durch die PGB, also Paritätische Gesellschaft, die haben hier Werkstätten. Da funktioniert einfach auch ganz, ganz, ganz viel.
Katrin Lüdecke engagiert sich seit 17 Jahren auch für das bessere Leben von Menschen mit Behinderungen, sowie seit Gründung 2006 im Behindertenbeirat der Kleinstadt.
Das hat sich eigentlich daraus ergeben, dass ich mit unserem Vorsitzenden, der Rollstuhlfahrer ist, ganz viel mich über das Thema Verkehr unterhalten musste. Hier ist viel geändert worden und wir haben Leitstreifen, wir bringen ganz viel mit ein und seit 2003 habe ich mich mit eingesetzt. Da waren wir beide Einzelkämpfer, der Matthias Gläser und ich. Und 2006 ist dann der Behindertenbeirat daraus entstanden und seitdem kämpfen wir halt immer mit. Und der Landkreis ist mittlerweile so geschult, dass die sofort auch sagen, wenn neue Ampeln kommen, dann sind sie mit Akustik ausgestattet und mit Leitstreifensystem. Das funktioniert hier wirklich gut.
Allerdings, der Bahnhof von Stadthagen ist zum gleich wieder abfahren. Die Lücke zwischen Bahnwagen und Bahnsteig ist jedem Rollifahrer ein Graus. Die Fahrstühle funktionieren seit bald einem Jahr nicht. Die Treppen haben keine Kontraststreifen für sehbehinderte Menschen.
Wir können es nur immer mit ansprechen, das ist Bahngelände. Die Bahn sagt, das ist in Bau, das ist in Arbeit. Mehr können wir da leider nicht machen.
Also Stadthagen soll... wenn alles gut geht, im kommenden Frühjahr wieder mit einem Fahrstuhl ausgestattet sein. Es gibt angeblich, das habe ich so noch nicht rausgefunden, einen Taxiverkehr zum nächstgelegenen Bahnhof, der barrierefrei ist. Und da könnte man jetzt als Rollstuhlfahrer sich da anmelden und würde dann mit dem Taxi dorthin gekarrt werden. Aber ich glaube, so richtig funktioniert es nicht. Also da ist die Bahn ein bisschen, ich glaube, einfach zu zentral organisiert, als dass sie das wirklich auf dem Schirm hätten. Aber es gibt ja in Hannover die Gruppe Robin, Region ohne Barrieren im Nahverkehr. Und wir sind da ganz stark hinterher, auch hier in Stadthagen zu sagen, da muss eigentlich jetzt dringend was getan werden. Aber die Höhe der Bahnsteige, das ist ein bisschen das Problem. Da hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte so ein bisschen die DIN-Norm geändert. Da gab es früher mal andere Höhen, als es heute sind. Und deswegen sind die Bahnhöfe teilweise einfach noch nicht umgebaut. Das ist eine Megakatastrophe. Und als Rollstuhlfahrer, glaube ich, hast du hier gar keine Chance.
Immerhin ist die Bahnhofstraße auch auf Lüdeckes Antrag mit akustischen Ampeln bestückt worden.
Ansonsten sind wir einfach bei allen Projekten mit dabei, wenn Straßen neu gebaut werden, dass wir da einfach unsere Belange mit einbringen.
Neben ihrer Tätigkeit im Finanzamt wie dem Einsatz im Behindertenbeirat von Stadthagen ist Katrin Lüdecke noch als Vizevorsitzender im Vorstand des BVN und neben Wolfgang Noltemeier aus Wilhelmshaven auch Behindertensportbeauftragte des Verbandes. Früher hat sie jahrzehntelang Torball gespielt.
Showdown spiele ich weiterhin in der Behindertensportabteilung Hannover. Ein neues Projekt kommt jetzt bald. Da muss ich mich noch hinterklemmen. Da ist ein Kennenlernwochenende um den 22. August. Das ist das Thema Stand-up-Paddling.
Sportiv, aktiv im Tischtennis für Blinde ist auch Mangelsdorf.
Das macht mir auch richtig viel Spaß. Ich habe früher, das sieht man jetzt total, Leistungssport gemacht. Ich habe Weitsprung gemacht. Das war also meine Disziplin. Habe Goalball gespielt und bin dann halt einfach aufgrund sozusagen der beruflichen Laufbahn und der vielen Fahrtwege eigentlich so ein bisschen vom Sport abgekommen. 2019, ne, habe ich wieder angefangen mit Showdown. Und was uns so ein bisschen unterscheidet, ich bin halt so der Sportler. Also ich bin jemand wirklich, der dann sagt, wenn ich das mache, dann möchte ich das gut machen und besser und dann möglichst auch am besten. Aber da habe ich noch ein ganzes Stückchen weit hin, aber da ist dann mein Ehrgeiz geweckt.
Seinen Posten im Vorstand des Regionalvereins Hannover im BVN hat Mangelsdorf mit seiner Einstellung als Geschäftsstellenleiter aufgeben müssen.
Also Ehrenamt und angestellt geht nicht, das möchte der BVN zu Recht nicht.
Dafür macht er ehrenamtlich seit 2006 mit beim Sender Ohrfunk, der im Internet sowie ausgewählten Kabelsendern in Berlin oder auch Hamburg zu hören und insbesondere bei blinden Menschen beliebt ist.
Deutsche Musik oder auch Starporträts sind sein Gebiet. Zu Silvester sind beide dabei und gestalten das Programm des letzten Abends 2020 mit.
Also wir werden es so machen, dass wir die Silvestersendung bald vorproduzieren, weil wir über Weihnachten Andis Papa zu Hause haben. Und da werde ich wahrscheinlich auch wieder Redeanteile haben dürfen. Mal schauen, das wird Spaß machen. Also wir werden Musik raussuchen und wir haben Gott sei Dank nur 2 Stunden. Andi redet dabei immer ganz doll viel. Ja, genau.
In der Zeit von 18 bis 20 Uhr sei zwar noch nicht richtig Party angesagt, aber jeder Song, so verspricht es Andreas Mango Mangelsdorf, jeder Song
ist der Plan. Also das geht dann wirklich von Help von den Beatles über Taylor Dane, Tell It To My Heart oder irgendwie sowas bis hin zu, wie heißt dein Lieblingssongs? Happy von wem?
Ich erschlag dich gleich.
Wir versuchen, dass wirklich alle Songs dann, ja, Songs sind, die man kennt, die man mitmachen kann, weil die Kollegen, glaube ich, vom Urfunk werden alle ein bisschen die ausgewähltere Musik spielen und ich bin eigentlich immer so der, ach, hau einfach raus, Kram macht.
Also ich bin absoluter Pur-Fan. Ich mag auch Heinz-Rudolf Kunze sehr gerne, ansonsten ist es wirklich so die Musik bei NDR 2 rauf und runter.
Also für mich gibt es nur eine beste Band der Welt, die kommt aus Berlin, heißt Die Ärzte. Aber ich höre eigentlich generell sehr gern deutsche Musik und da wirklich querbeet von Ärzte, Silbermond. Ich mag total die erste allgemeine Verunsicherung, weil die alle immer nur als Blödeltruppe kennen. Die hat hervorragend tiefpolitische Lieder und Konzerte gegeben. Leider jetzt ja in Rente gegangen schon. Also die wurden in diesem Jahr zu Grabe getragen, wie das so schön hieß bei ihnen. Und wen ich auch ganz toll finde, und ich weiß, damit kann ich Katrin total nerven, ist Fanny Van Dan. Kennst du Fanny Van Dan? Ist ein wunderbarer Liedermacher, der eigentlich überhaupt gar nicht singen kann, aber der hat so wunderbare Texte. Ist der Hammer.
Aber bitte nicht Fanny Van Dan. Der geht überhaupt nicht.
Da wir gerade beim Differenzieren sind, da gibt's bei aller Liebe und Humor noch mehr.
Also Katrin ist Fan von einem sehr komischen Fußballverein. Ist immer ein Thema bei uns. Katrin ist... Ich kann den Namen gar nicht aussprechen. Von Werder Bremen. Und ich gehöre zu den richtigen Roten, nicht zu den Hannoveranern, sondern zu den Münchner Roten. Und da kappeln wir uns schon immer. Aber das ist eigentlich immer Spaß.
Naja, also wenn man unsere Wohnung betritt, geht man ja schon über die Fußmatte von Werder Bremen. Also weiß man ja, wer hier der Herr im Haus ist. Also das ist völlig in Ordnung. Und ja, das ist einfach der bessere Verein, die Münchner.
Beide, Katrin Lüdecke und Andreas Mangelsdorf, haben offenbar eine gute Streitkultur gefunden.
Wir streiten uns nie wirklich doll. Na, also meistens spricht man drüber und dann ist einfach alles gesagt und man geht vielleicht mal für 2, 3, 4, 5 Minuten getrennte Wege, aber dann geht's ja ohne den anderen nicht.
Ja, also es ist wirklich so, dass wenn wir Konflikte haben, es muss abends erledigt sein. Für mich und aber auch Gott sei Dank für Andi. Und man muss es einfach aussprechen dürfen und es ist auch völlig in Ordnung, wenn man mal in einer Sache nicht wirklich eine Lösung findet. Aber sich das dann ewig vorhalten, das gibt's hier nicht. Das funktioniert nicht, das machen wir nicht. Und Recht habe sowieso immer ich.
Und das machen wir aber übrigens nicht nur mit uns so, sondern auch mit allen 3 Kindern, die hier im Hause sind. Für uns ist klar, am Abend muss das Thema durch sein. Man muss drüber gesprochen haben, damit jeder in Ruhe zu Bett gehen kann, weil ich finde, ein Bett sollte immer etwas Beruhigendes, was Friedliches sein und das ist ganz wichtig.
Und so lebt wohl im Hause Lüdecke Mangelsdorf auch der gute Geist von Harmonie und Einverständnis. Möge er noch lange wohnen bleiben, im Nordwesten des Kleinstädtchens Stadthagen. Beschaulich gelegen im Schaumburger Land, aber nur unweit der Landeshauptstadt Hannover.
Das Leben in einer niedersächsischen Kleinstadt. Aus Sicht einer sehbehinderten Frau und eines blinden Mannes, die in ihrer selbstbewusst lebensvollen Art manchem wohl auch Vorbild sein können, den Kopf aufrecht zu tragen und in der Gesellschaft aktiv teilzuhaben.
Es folgen die Servicemeldungen in Ihrem BVN-Radio.
Landesblindengeld wird erhöht. Eine gute Nachricht zum Jahresende. Das Blindengeld in Niedersachsen wird ab dem 1. Januar 2021 von derzeit 375 Euro auf 410 Euro. Für Heimbewohner von 187,50 Euro auf 205 Euro monatlich steigen. Die letzte Anhebung liegt bereits 4 Jahre zurück. Wir haben immer wieder auf die Notwendigkeit einer Erhöhung des einkommensunabhängigen Blindengeldes hingewiesen, sagte Hans-Werner Lange, Geschäftsführer des BVN, und ergänzte, im Juli haben wir der Öffentlichkeit und der Politik noch einmal explizit deutlich gemacht, dass blinde Menschen in Niedersachsen von Teilhabemöglichkeiten ausgeschlossen und massiv benachteiligt werden. Der sozialpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Uwe Schwarz, sagte, mit der Erhöhung werde ein wichtiges Versprechen aus dem Koalitionsvertrag eingelöst. Blindenseelsorger geht nach Hildesheim. Pastor Andreas Czanowski, der Beauftragte der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover für die Sehbehinderten- und Blindenseelsorge, wechselt zum Mai nächsten Jahres nach Hildesheim, wo er die Leitung der Hildesheimer Blindenmission übernimmt. Seit Februar 2013 ist er für die Beratung und Seelsorge seheingeschränkter Menschen in Niedersachsen zuständig. Die Hildesheimer Blindenmission fördert die schulische und berufliche Ausbildung blinder Kinder und Jugendlicher in mehreren asiatischen Ländern. AMD Intensivlehrgang an der Ostsee. Das Institut IRIS in Hamburg führt vom 22. Februar bis zum 5. März im Aura-Hotel Timmendorfer Strand einen Intensivlehrgang für Menschen mit altersabhängiger Makuladegeneration AMD durch. Schwerpunkt des 11-tägigen Lehrganges ist eine Schulung in Orientierung und Mobilität, in der vermittelt wird, wie Sie sich zukünftig wieder sicher und selbstständig im Straßenverkehr fortbewegen können. Zusätzlich geht es um einige Strategien, damit Sie Ihren Haushalt und Alltag leichter in den Griff bekommen. Die Kosten für den Unterricht sowie Ihre Unterkunft mit Vollpension werden bei der Krankenkasse beantragt. Wenn Sie in einem Gespräch abklären möchten, ob der Intensivlehrgang auch für Sie eine gute Unterrichtsform sein könnte, melden Sie sich bei Iris unter Telefon Hamburg 040 229 30 26 oder per E-Mail an info@iris-hamburg.org. Blip Hörtipp, das Küchenkarussell. Das Küchenkarussell. Hier dreht sich alles um Essen und Trinken. Zeitschriftenbeiträge über internationale Esskultur und Warenkunde, über Lebensmittel wechseln sich ab mit Kochrezepten, Medientipps und praktischen Anregungen, die blinden Menschen bei ihrer Arbeit in der Küche helfen. Eine kostenlose Hörprobe als Daisy-CD, Download-Link per E-Mail oder in Ihrem Daisy-Online-Zeitschriftenregal bei ATZ Hörmedien. Geschenke zum Hören. Wer Geschenke zum Hören sucht, findet vielleicht Anregungen im Hörbuchmarkt. Zweimal jährlich sichtet eine ATZ-Redakteurin die Schnäppchenkataloge von Hörbuchversendern und spricht Sonderangebote aus dem Bereich Hörbuch, Hörspiel auf. Die Sendung ist als Daisy-CD, Download-Link per Mail oder in Ihrem Daisy-Online-Zeitschriftenregal zu abonnieren. Einzelpreis 4,50 Euro bei ATZ Hörmedien per E-Mail an atz@blindenzeitung.de oder telefonisch unter der Nummer 0251 71 99 02.
Alle Infos und Adressen erfahren Sie auch beim Blinden- und Sehbehindertenverband BVN und seinen Regionalvereinen bei Ihnen vor Ort. Die BVN in Hannover erreichen Sie unter Telefon 0511 51 040. Außerdem im Internet unter www.blindenverband.de.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Neues Jahr, neue Ideen. Ab dieser Ausgabe wollen wir vom Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsens Ihre Stimme hören. Wir lassen Sie zu Wort kommen, ungefiltert. Oder, um es mal salopp zu sagen, du bist gefragt, sag, was du denkst, in 90 Sekunden. Es sind deine 1,30. also deins 30.
Moin, ich bin Andreas Mangelsdorf, Geschäftsstellenleiter in Hannover vom Regionalverein Hannover. Ich möchte die 90 Sekunden dafür nutzen, einmal Danke zu sagen, und zwar an alle die, die sich ehrenamtlich engagieren in der Blinden-Selbsthilfe und auch in der Behinderten-Selbsthilfe generell, denn das kommt bei vielen Meckerern immer wieder zu kurz. Ich möchte einmal Danke sagen an die Damen bei uns in der Geschäftsstelle, die mir meinen Einstand in diesem Jahr sehr, sehr leicht gemacht haben, und natürlich auch an unsere Vorsitzende Frau Rose Kohlmeier, die immer wieder mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat. Und ich möchte die 90 Sekunden dafür nutzen, mal an alle diejenigen einen Appell zu richten, die immer ganz viel zu schimpfen wissen. Macht das an den richtigen Stellen, engagiert euch, seid dabei, wenn ihr etwas tun wollt, dann tut es, weil der Blindenverband, ob es der BVN ist, ob es der DBSV ist oder ob es auch die Bezirksgruppen oder der Regionalverein ist, alle wollen das Gleiche. Wir wollen es den Blinden und Sehbehinderten leichter machen, durchs Leben zu kommen und ganz viel Gutes zu tun. Und wenn wir ganz viele Leute sind, die das wollen, dann haben wir eine Lobby und dann können wir auch ganz, ganz viel erreichen. Ansonsten bleibt alle gesund da draußen im BVN, Radioland, und macht euch ein schönes 2021. Kommt erstmal gut rein, vor allen Dingen dort. Ich persönlich wünsche mir einfach, dass wir trotz Corona alle fit und fröhlich bleiben.
Wenn Sie gerne auch einmal im BVN-Radio zu Wort kommen wollen, sehr gut. Wenden Sie sich gerne ans BVN-Radio und nehmen Sie kein Blatt vor den Mund. Wir lassen Sie hören, wenn Sie von sich hören lassen. Mehr Infos erhalten Sie über podcast@blindenverband.de oder beim BVN unter Hannover 0511 51040.
Hannover spielt in der Champions League. Bitte wie? Gut, zugegeben, Hannover 96 kickt den Fußball derzeit eher zweitklassig, aber mit einem immer festeren Boden unter den Füßen, der durchaus noch zum Wiederaufstieg in die erste Liga halten könnte. Doch im Service für blinde und sehbehinderte Fußball- und Vereinsfans ist Hannover auch auf höchstem Niveau. Davon sind auf jeden Fall die Verantwortlichen überzeugt. Das erfuhr ihr BVN-Radio direkt im Stadion.
Sie sitzen irgendwo quasi im ersten Rang. Südosttribüne im Niedersachsenstadion. Blinde und sehbehinderte Fans von Hannover 96. Sowie Frank Deppenmeier. Zwar hat er kaum ein Auge für die Mannen auf dem Rasen, doch er ist ganz Ohr und lauscht den Spielbeschreibern über Kopfhörer.
Man kriegt eigentlich alles mit, was hier im Spiel ist, was auf der Tribüne ist, was am Spielfeldrand ist. Man kriegt eigentlich alles mit, was man sehen auch mitkriegt.
Die sitzen ein paar Meter entfernt, Mikros in der Hand und reden sich bald den Mund fusselig. So, als bekämen sie es bezahlt. Doch sie sind ehrenamtlich tätig, ganz im Dienste der guten Sache. Die gute Sache ist, das Kopfkino für blinde und stark sehbehinderte Fußballfans mit aussagekräftigen Bildern auszustatten. Also das Geschehen auf dem Rasen wie im Stadion für die Menschen erlebbar zu machen, die es nicht tatsächlich sehen können. So wie Heiner Eckbers, ein treuer 96er-Fan, der extra aus Stadthagen angereist ist und hier über einen vorher ausgeteilten Kopfhörer dem Live-Report der Spielbeschreiber folgen kann.
Ja, das mache ich schon seit fast 14 Jahren jetzt und ich bin sehr glücklich, daran so teilnehmen zu können dadurch.
Zwar hat Eckbers noch einen kleinen Sehrest, aber zum Verfolgen des Spieles reicht's nicht. So ist er dankbar, dass die Spielbeschreiber ihm ein echtes Fußballerlebnis ermöglichen.
Ich bin zum Beispiel sehr froh, wenn das kommentiert wird, dann weiß ich ungefähr immer, wo der Ball ist. Und wenn ich so die Spieler da rumlaufen sehe, zum Teil ab und zu erkenne ich etwas. Das ist ganz schön und die Atmosphäre bekommt man natürlich auch mit. Und auch so die Emotionen und die Sprüche, die man rechts, links hört. Und es bildet sich auch eine schöne Gemeinschaft unter den Sehbehinderten und Blinden und den Begleitpersonen. Und irgendwann lernt man sich ganz gut kennen und das ist sehr, sehr nett.
Auch Frank Deppenmeier ist heute, wie schon seit Jahrzehnten, wieder im Fanblock der Blinden und Sehbehinderten Fußballverrückten.
Ja, man kann das mitfühlen, wenn man weiß, wo der Ball ist, wie die Spiele laufen. Man kann es ja eben nicht mehr sehen und ich konnte früher sehen. Ich kann mir das schon vorstellen, wo der Ball ist, wenn der das kommentiert. Aber ist schon eine sehr gute Sache. Ohne Audiodeskription würde ich nicht mehr ins Stadion gehen. Ich gehe seit 75 ins Stadion hier in Hannover und das ist eine tolle Sache mit der Audiodeskription.
Zu Erstliga-Zeiten der Roten sind die 20 vorgehaltenen Plätze für blinde Fans immer gut genutzt. In der heutigen Zweitligaphase der Leinekicker sind es immerhin noch gut die Hälfte, die dem Live-Report der Spielbeschreiber folgen.
13 je nach Spiel, bei Topspielen wie in Kürze gegen Hamburg wird es wieder voll, bei anderen Spielen, wo der Gegner vielleicht nicht so herausragend wirkt, sind es dann vielleicht nur 7 oder 6, die uns zuhören, aber die kommen trotzdem und freuen sich auf uns.
Hier und heute unter anderem am Mikro Timo Gegen und Hans Lampe. Der meint,
wir sind ein Teil des Teams der Sehbehindertenreporter von Hannover 96. Wir sind 10 Sehbehindertenreporter, die bei den Heimspielen von 96 zum Teil anwesend sind. Mindestens 2 von uns sind da, es können auch 3 sein. Und wir reportieren die Spiele für Sehbehinderte und Blinde live im Stadion oder für unsere Nutzer des Roten Radios auch im Online-Auftritt von Hannover 96.
Besonders stark dabei, wer nicht ins Stadion kommen kann, ist dennoch dabei und erlebt den Kick live übers Internet.
Also seit einiger Zeit bietet 96 das an, dass unsere Live-Stadion-Reportage für die Sehbehinderten und Blinden auch im Roten Radio läuft auf der Internetseite von Hannover 96 und dann ist man direkt bei uns drin und kann uns zuhören, wie das Spiel läuft.
Dass man sie für ihre Reports lobt, freut Lampe. Er meint denn auch,
das macht uns Spaß, wir hängen uns da voll rein. 96 investiert da auch, wir haben einen externen Berater, der mehrfach in der Saison bei uns vorbeikommt, 2 Schulungen anbietet. Des Weiteren dürfen wir zu einer DFL-Einladung immer im Januar, wo sich alle Sehbehindertenreporter des Landes treffen. Und dort werden wir auch noch mal geschult. Und ich denke, das hilft uns, dass wir das gute Niveau, das wir haben, weiter halten können und noch ausbauen können, sodass wir sicherlich da erstligareif sind und dort in der oberen Tabellenhälfte mitspielen müssten.
Lampe arbeitet alltags als Lehrer in der Region Hannover und ist natürlich Fußballfan, wie auch den Roten von der Leine verbunden. Schon mal eine ziemlich gute Basis für sein Ehrenamt.
Also das Wichtigste ist natürlich Interesse am Fußball, ein gewisses Taktikverständnis, sodass man weiß, wie ein Fußballspiel ablaufen müsste oder was passieren könnte, dass man vorausschaut. Denn wir sind ständig auf Ballhöhe. Bei uns geht es nicht darum zu kommentieren, sondern zu reportieren, was passiert gerade, wo befindet sich der Ball. Und im Normalfall bewegt sich der Ball schnell auf dem Feld, sodass wir auch schnell reden müssen. Und dementsprechend ist es wichtig, auch vorausschauend zu sehen, was könnte jetzt passieren.
Dabei müssen die Reporter ständig den Blick konzentriert auf den Ball und 22 Spieler gerichtet haben und alles genau beschreiben. Das hat nichts mit den lässigen Kommentaren der Reporter zu tun, wie man es im Fernsehen heute erlebt. Ein scharfes Auge und einiges an Durchblick ist dann natürlich hilfreich.
Genau, also wir müssen auf bestimmte Dinge achten. Rücknummern helfen uns immer, Positionierungen helfen uns immer. Man muss dann genau sagen, dass ein Spieler auf einer bestimmten Position den Ball hat, Meterangaben von Seite zu Seite, beziehungsweise von vorne nach hinten. Die von 96, die Spieler, die kennen wir sicherlich gut. Bei den Gästen muss man sich vorher ein bisschen eingucken, aber nach wenigen Minuten hat man auch das drauf und hat da keine Probleme mehr, die Gästespieler genau mit Namen zu benennen.
Dazu ein gerütteltes Maß an Konzentration auf das Treiben auf dem Rasen und eine bildhafte Sprache. Das fordert ganz schön.
Wir wechseln uns etwa alle 5 Minuten ab. Es hängt einfach vom Spiel ab. Wenn Bayern München hier spielt, ist es ein langweiliges Spiel. Die schieben sich den Ball hin und her und es passiert nichts. Da kann man auch 10 Minuten am Stück reden. Aber wenn 2 Mannschaften aufeinandertreffen, die vielleicht viel nach vorne gehen oder häufig den Ball verlieren, muss man immer schnell umdenken. Denn wenn die eine Mannschaft über die rechte Seite angreift und den Ball verliert, darf die andere Mannschaft den Ball auf der linken Abwehrseite nehmen, sodass man schnell umdenken muss. Und bei schnellen Spielen hat man vielleicht 3-4 Minuten Luft, dann ist man platt. Bei langsamen Spielen kann man es auch 7-8 Minuten durchhalten.
Dabei darf die Wortwahl auch mal kernig sein und auch der Humor mag aufblitzen. Okay, manchmal braucht man den ja auch bei Hannover 96.
Eine gewisse Komik wird von unseren Nutzern teilweise gewünscht. Die bringen wir auch immer wieder mit rein. Manchmal ist es etwas schwierig zu reportieren, besonders wenn es irgendwie unglücklich läuft. Aber ansonsten versuchen wir das professionell und neutral zu gestalten. Aber ein gewisser Witz muss immer mal mit rein.
Selbstverständlich braucht's da immer mal auch frisches Blut. Und so sucht der Verein immer auch wieder neue Spielbeschreiber. Eine Chance für alle, die Hannover 96 im Herzen haben und auf der Zunge bewegen wollen.
Erst im Sommer hatten wir ein Casting, um neue Mitstreiter zu finden, um unser Team zu vergrößern. Da hatten wir eine 2-stellige Auswahl und haben von diesen etwa 12 Leuten 4 genommen, die bei den Spielen anwesend sein können, wenn sie Zeit haben, um reinzuhören, selber eine Halbzeit reportieren zu können. Unsere neuen Mitreporter wurden geschult, extern von unserem Helfer und der von 96 dafür bezahlt wird. Und die müssen sich dann reinhören bei uns, dürfen selber reportieren. Sie bekommen Rückmeldung von uns, dass sie wissen, wo sie sich noch verbessern können oder was schon gut klappt. Und so helfen wir den Neuen, dass sie sich auch einfinden, dass sie dann die jahrelange Erfahrung, die wir schon haben, nach ein paar Monaten auch drauf haben.
Und der Lohn für die Mühe? Nun, immer bei den Heimspielen der Roten dabei zu sein. Und vielleicht noch besser, Worte wie die von Philipp Schreitz. Der blinde, mehrfach behinderte junge Mann geht ganz auf in dem Spiel.
Ich finde gut, weil ja kein Stadionsprecher so viel redet, kriegt so viel mehr mit vom Spiel. Ich finde das super. Richtig gut.
Die Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Menschen im Fußballstadion. Hier bei Hannover 96. Wir haben natürlich auch einmal beim Beauftragten für Fans mit Behinderung bei Hannover 96 nachgefragt. Detlef Kühne sprach mit ihrem BVN-Radio.
Detlef Kühne ist ein moderner Mann und durchaus vielseitig. Er befasst sich mit Kryptowährung, ist Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Wangelnstedt, im Vorstand des dortigen Männerturnvereins und Fördermitglied im Tischtennisclub Lenne. Früher hat er selbst aktiv Sport betrieben, besonders der Fußball lag ihm am Herzen und in den Beinen. Doch infolge eines Unfalles ist dem ausgebildeten Tischler heute aktiver Sport nicht mehr möglich. Der Rollstuhlfahrer ist aber dem Sport immer treu geblieben, auf seine Art. Kühne engagiert sich einfach. Auch bei Hannover 96, genau 100 Jahre nach dessen Gründung, also 1996, als die Roten in die dritte Liga abstiegen, trat er dem Verein bei. Mit dem kernigen, solidarischen Satz, jetzt erst recht. 2009 hat er den Hannover 96 Rollstuhl Fanclub in der Landeshauptstadt gegründet. Bereits 1992 war er Gründungsmitglied des Hannover 96 Fanclubs Red Bulls Solling, deren Ehrenmitglied er heute ist. Seit 2014 ist er bei den Roten Behinderten Fanbeauftragter, zunächst ehrenamtlich. Dabei kümmert er sich und bringt zusammen, was zusammengehört. Den Fußball und die Fans, eben auch die mit Behinderung. Klar, dass er stolz darauf ist, dass die Roten von der Leine eine exzellente Audiodeskription für blinde Menschen anbieten.
Ja, unsere Audiodeskription ist in meinen Augen eine der besten in Deutschland.
Klar, von nichts kommt nichts. Also heißt's auch hier trainieren.
Unsere Reporter werden mehrfach im Jahr geschult, einmal durch die DFL, aber wir selber bei Hannover 96, wir schulen unsere Reporter im Jahr auch nochmal viermal intern. Also die sind richtig gut und klasse und denen macht es auch richtig Spaß.
Die blinden Menschen sitzen dabei unweit der Spielbeschreiber und bekommen deren Report direkt über die Kopfhörer auf die Ohren. Ein echtes Erlebnis. Fußballkino im Kopf.
Ja! Ja!
Man merkt's bei jedem Heimspiel,
dass unsere Reporter mit Freude und Spaß dabei sind. Also ist richtig toll.
Auch die Rollifahrer haben ihre speziellen Bereiche, die sie barrierefrei erreichen und von dort aus in ihren fahrbaren Untersätzen gut den Kick verfolgen können. Und schließlich, auch um die gehörlosen Fans kümmert sich Kühne.
Wir haben hier einen Deaf-Fanclub seit anderthalb Jahren. Ich habe einen 96-Fan ausfindig machen können, der die Gebärdensprache beherrscht. Und der bekommt hier bei jedem Heimspiel auch eine Arbeitskarte. Der ist mit in dem Blog und kommuniziert zwischen Hannover 96 oder zwischen mir und unseren gehörlosen Fans als Dolmetscher. Also wir sind da richtig gut aufgestellt. Wir haben da ein offenes Ohr und wir sind auch sehr dankbar, dass wir diesen Fan für uns gewinnen konnten, dass der hier als Gebärdensprachdolmetscher fungiert.
Fußball bei Hannover 96 ohne Barrieren, auch dank dem behinderten Fanbeauftragten Detlef Kühne.
Seit 2017 ist es ein Minijob. Vorher habe ich das die Jahre ehrenamtlich gemacht, aber unser Präsident Herr Kind meinte, das ist so viel Arbeit, da müsste ich doch ein bisschen Geld für bekommen. Und da bin ich Herrn Kind aber auch sehr dankbar.
fehlt jetzt nur noch, dass die Roten selbst auf dem Fußballplatz noch eine Barriere aus dem Weg räumen. Diejenige vor dem Aufstieg in die erste Liga.
Ist mein mutiger Angriff. Wie super.
Der Beauftragte für Fans mit Behinderung beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96. Der Ball ist rund. Ein Spiel dauert 90 Minuten. Viel mehr als nur Sprüche zum Runden, das ins Eckige muss, bringt die Audiodeskription beim Fußballspiel. Für alle blinden und sehbehinderten Fußballfans ein Muss. Im Stadion und gerade jetzt, wenn die Kicker Corona-bedingt vor leeren Rängen ihre sogenannten Geisterspiele auskämpfen.
Mehr Infos um den Service für blinde Menschen im Stadion wie auch im Internet und Radio gibt's natürlich bei Hannover 96. Von Montag bis Donnerstag von 9 bis 18 Uhr und am Freitag von 9 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 01806 189600. Für maximal 20 Cent aus dem Festnetz und 60 Cent über Mobilfunk oder online unter www.hannover96.de/fans/barrierefreies-stadion.html. Zur Reportage für Blinde gibt's auch Infos im Internet unter www.hannover96.de/fans/96-community/das-rote-radio.html. Die Audioreportage zum Spiel mit allen Kicker-Duellen und Toren kann auch mitgehört werden. Im Internet derzeit ab 5 Minuten vor Anpfiff unter www.hannover96.de/radio.
Spielbeschreibungen gibt's natürlich auch bei allen anderen Fußballvereinen der ersten Bundesliga, wie Werder Bremen, der VfL Wolfsburg und bei vielen der zweiten Bundesliga, Beispiele St. Pauli, Hamburger SV, Eintracht Braunschweig. Und auch in der dritten Bundesliga sind Vereine dabei, zum Beispiel der VfL Osnabrück. Mehr Infos gibt's hierzu bei Ihrem BVN-Regionalverein bei Ihnen vor Ort und natürlich auch beim Fanclub Die Seehunde. Im Internet erreichen Sie deren Seite unter www.fanclub-seehunde.de.
Die Veranstaltungstipps in Ihrem BVN-Radio.
BVN-Kultur. Neustart 2021. Die Werner Mommsen, ihm seine Soloshow, ist für den 12. Februar 2021 geplant. Der Puppenspieler Detlef Wutschig ist der Drahtzieher hinter dem lustigsten Stück Schaumstoff Deutschlands. Mommsen kommt aus dem hohen Norden, spricht fließend zwei Sprachen, Nord- und Niederdeutsch, und ist nach eigenen Angaben Klappmaulkomiker. Am 24. April 2021 bietet BVN Kultur dem Arte Ensemble und dem blinden Organisten Michael Kuhlmann in der Stiftskirche im Stephanstift in Hannover eine Bühne. Im Programm sind Werke von Bach, Mozart und vor allem Beethoven vorgesehen. Letzterer ist ja vor 250 Jahren geboren und sollte deswegen auch ein Jahr später nochmal gebührend gefeiert werden. Last but not least kann man am 1. November den Kabarettisten, Stimmenimitator und Entertainer Jörg Knörr auf seinem zweistündigen Weg vom Klassenkasper zum Unterhaltungsprofi begleiten. Jörg Knörr, die Jahr 100 Show, ist ein Mashup unzähliger Weißt du noch Momente. Detaillierte Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des BVN www.blindenverband.org oder bei Heike Gronau, Telefon Hannover 0511 51 04 224. Aktuell informiert werden Sie jedoch auch über den BVN Newsletter.
Zwischen den Stühlen sitzt man selten gut. Man hängt bisweilen in einer Lücke. So ähnlich geht es blinden und sehbehinderten Menschen, die sich zu alt für eine reine Jugendgruppe fühlen. und die sind im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, BVN, meist offen für Menschen bis zu 35 Jahren. Andererseits zählen sich viele oberhalb dieser Grenze keinesfalls zu den SeniorInnen. Was also tun? Klar, eine Gruppe für eben diese Leute gründen. Das dachte sich auch Katrin Nüdecke vom Regionalverein Hannover im BVN. Und so ruft sie Mia, die Gruppe, ins Leben. Gemeinsam mit ihrem Partner Andreas Mangelsdorf hat Katrin Lüdecke mit ihrem BVN-Radio über diese Idee gesprochen.
Es gibt ja für blinde und sehbehinderte Menschen jede Menge Gruppen. Jugendgruppen, Seniorengruppen, Sportgruppen. Jetzt wollen sie noch eine gründen. Die Idee, Katrin Lüdecke.
Ja, Mia, die Gruppe wird sie heißen. Das wendet sich an Mitglieder zwischen 35 und 60. Und es soll eine Freizeitgruppe werden, die einfach sich einmal im Quartal mindestens trifft, um gemeinsam entweder essen zu gehen oder einen Spieleabend oder was auch immer aus der Gruppe auch gewünscht wird, zu unternehmen.
Wie kam es denn zu der Idee, Andreas Mangelsdorf?
Das ist, wenn wir uns hier gemeinsam in die Sauna setzen und miteinander ein bisschen sprechen. Brainstorming nennen wir das einfach und sagen, ach, was könnte man? Und da ist tatsächlich Mia mal als Gedanke entstanden, das dann fortgeführt worden mit dem Konzept in der Eisdiele. Also ihr merkt schon, es hat ganz viel mit Genuss und mit schönen Dingen zu tun. Und da haben wir lange überlegt, Mensch, wie nennen wir denn das? Und dann hatten wir gesagt, ah, wie wäre es mit Gruppe XL, ne, XL für 40. Da hieß aber, ach, das klingt so nach Klamottengröße und das ist ja nicht so toll. Und irgendwann ist dann hier, ich weiß gar nicht wann, mal Mia die Gruppe entstanden.
Mia klingt ja irgendwie sexy und nach was Neuem.
Ja, definitiv.
Mittelalter. Also wenn man schon etwas reifer ist als die Berufsjugendlichen bis 35 in den Jugendgruppen, aber auch noch nicht so im vorgerückten Alter höherer Semester.
Genau, also das ist halt das große Thema, dass wir die Jugend vertreten haben und dann wieder die Rentner. Und dazwischen haben wir erstmal nichts. Die Leute fallen von der Jugendgruppe ins Nichts und das möchten wir auffangen.
Spaß und Genuss, heißt es, sollen bei Mia groß geschrieben werden. Mit welcher Resonanz rechnet ihr denn und wie oft wollt ihr euch treffen?
Da sind jetzt schon ein paar Leute zusammengekommen. Wir hoffen natürlich, dass es noch mehr werden. Wir haben uns aber bewusst nicht für jeden Monat entschieden, sondern für einmal im Quartal. Wir möchten halt gern konstant Veranstaltungen anbieten können und auch möglichst gute und originelle Ideen haben. Wenn man ein bisschen Zeit hat dafür, dann verpufft das nicht ganz so schnell. Und wir machen zweimal im Jahr ein Treffen in einem Restaurant und da spuken uns schon ganz, ganz, ganz viele Dinge im Kopf rum. Das sind schöne Dinge.
Wir sprechen ja jetzt gerade dieses Alter an, wo Leute auch eventuell berufstätig sind. Und wenn wir das jetzt wirklich einmal im Monat machen, dann sagen die irgendwann, mein Gott, noch eine Verpflichtung und noch eine Verpflichtung. Einmal im Quartal kann sich wahrscheinlich jeder leisten. Und es ist auch eine offene Gruppe. Wer mal einmal nicht Zeit hat, fliegt da nicht raus, sondern es wird einfach weitergehen.
Wenn ihr denn genussvoll gemeinsam essen gehen wollt, nach welchen Grundsätzen sucht ihr denn die Restaurants aus? Gibt's da vielleicht schon Vorlieben?
Ja, Vorlieben gäbe es natürlich eine ganze Menge. Da könnte man wirklich jede Woche fast gehen. Aber wir möchten gern Restaurants finden, die Barrierefreiheit vorweisen können und möchten gern mit Mia die Gruppe in Restaurants gehen, wo wir schon beispielsweise mit Bekannten aus dem Rollstuhlverband gesprochen haben, ob das dort rollstuhlgerecht ist.
Und in Punktschrift sollen dann Karten dort ausliegen. Aber was auch vielleicht wichtig ist, was ich heute von einer Bekannten gehört habe, auch Karten, die mit Großdruck da sind, damit auch Sehbehinderte oder ältere Leute das einfacher haben, dort die Karten nutzen zu können.
Und dann sagen zu können, hey, ihr habt sozusagen das Siegel Barrierefreiheit, dass wir unsere Treffen noch ganz praktisch zu etwas nutzen, was der ganzen Welt nutzt und vor allen Dingen dem BVN auch noch ein bisschen in die Öffentlichkeit trägt.
Man könnte ja vielleicht auch mal mit dem Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA sprechen, um euer Anliegen noch bekannter zu machen und ein bisschen zu netzwerken.
Da müssen wir, glaube ich, nochmal in die Sauna gehen, um diese Ideen weiter fortzuspinnen. Aber so in der Art soll es laufen.
Muss man bei jedem Mia-Treffen dabei sein? Wie ist das geplant?
Es ist ja keine Gruppe, wo man quasi Mitglied ist. Wir werden die Veranstaltung, die wir planen, natürlich überall veröffentlichen. Und das heißt, jeder, der sagt, oh Mann, das ist ganz spannend, da melde ich mich zu an. Das wird für uns wichtig sein, dass wir Rückmeldung bekommen, wer alles dran teilnimmt. Und ganz ehrlich, wenn jemand der Meinung ist, er wird 120, dann ist 70 auch noch Mittelalter. Also wir werden jetzt nicht gleich sagen, nee, also du bist jetzt 61, du darfst da nicht mit. Also das wird immer Schnittmengen geben und wir hoffen das natürlich auch, ne? Weil nur so kann man doch ein schönes Miteinander gestalten.
Wollt ihr vielleicht auch Brücken zu anderen Gruppen bauen, zum Beispiel zur Fachgruppe Bildung und Beruf? Oder steht rein der Spaß im Vordergrund?
Wenn irgendwelche Fragen in Berufsart kommen, dann würden wir das an die Gruppe weiterleiten. Aber generell soll es eine Freizeitgruppe sein, wo man sich wohlfühlt. Das ist eigentlich eher der Tenor.
Die Sache mit den Kompetenzen, ne? Die Fachgruppe für Bildung und Beruf, die haben sich auch mit den rechtlichen Geschichten beschäftigt, mit all dem, was halt zum Beruf dazugehört. Da sind wir aus der Erfahrung raus des eigenen Berufslebens wissend, aber das breite Spektrum können wir nicht abdecken. Aber ganz sicher wird es immer, wenn dann diesbezüglich Fragen kommen, natürlich heißen, dann wende dich mal an Manfred Beckmann oder an Livia Kienel oder wen auch immer. Die können dir da entsprechend weiterhelfen.
Der Punkt Vernetzung. Wir wissen ja, wo wir die Leute dann mit welchen Fragen hinschicken können. Wenn jemand Fragen zu Führhunden hat, weiß ich, wo ich den hinschicken kann. Mir geht's jetzt erstmal darum, sich wohlzufühlen. Und
wir haben ja immer ein bisschen das Problem, dass wir Nachwuchs für unsere Tätigkeiten im Verband suchen und vielleicht kann man ja über MIA die Gruppe Leute dazu gewinnen, Spaß dran zu haben, vielleicht als Gruppenleiter, als Vorstandsmitglied oder in irgendeiner Art in einer Funktion im Verband zu arbeiten.
Gibt's denn vielleicht schon Leute in anderen Orten, irgendwo draußen im Lande, die sich ähnlich ausgerichtete Gruppen vorstellen können?
Nein, also wir haben davon noch nichts gehört. Vielleicht schlummern die ja auch in diversen Saunen im BVN-Land oder vielleicht in Pools oder in Eisdielen. Also wir würden uns freuen, wenn es eben halt nicht nur in Braunschweig die Generation X oder bei uns dann jetzt MIA die Gruppe geben würde, sondern vielleicht auch in den anderen Teilen von Niedersachsen sich ähnliche Gruppen finden würden, damit wir im mittelalterlichen Alter halt eine breite Front an Aktivitäten bieten können.
Und da können wir auch sicherlich als Ansprechpartner mit dienen, also falls da Fragen sind, gerne an uns wenden.
Losgehen soll's ja am 27. Februar mit einem Gründungstreffen in Hannover beim BVN. Vorausgesetzt, Corona macht keinen Strich dadurch.
Wenn wir uns treffen dürfen, haben wir schon den Sitzungssaal im BVN gebucht. Wenn wir uns nicht treffen, habe ich gerade heute ganz, ganz tolle Erfahrungen mit Zoom gemacht, mit der Internetplattform. Und dann würde das Ganze virtuell durchgeführt werden.
Katrin Lödecke, Andreas Mangelsdorf, das BVN-Radio, dankt für das Gespräch.
Katrin Lödecke und Andreas Mangelsdorf und ihre Idee zu MIA, die Gruppe für junggebliebene und aktive blinde und sehbehinderte Erwachsene. Ein Vorhaben, welches ganz sicher viele zum Mitmachen und an vielen Orten zum Nachahmen inspirieren kann. Ein erstes Treffen findet statt im großen Sitzungssaal beim BVN in Hannover-Kirchrode, Queenstraße 18, am Samstag, 27. Februar um 14 Uhr. Sollte Corona noch herrschen, wird das Treffen virtuell ins Netz verlegt. Mehr Infos gibt's bei Katrin Lüdecke mobil und WhatsApp unter 0172 625 6644.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.de. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.de.
Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, das BVN-Radio.